und Ungerechtigkeit. Donnerstag ging es größtenteils um die Auswirkungen von Schuld und Ungerechtigkeit. Und danach hatten viele Leute Fragen und viele Leute waren im Verstand und haben versucht, das, was sie gehört haben, in irgendwelche Theologien reinzupassen, was nicht ganz so geklappt hat. Und ich habe auch gemerkt, dass viele noch nicht verstanden haben, worum es wirklich geht. Aber ein paar Sachen haben wir verstanden und dafür haben wir Buße getan. Das war richtig cool. Aber gut, wir werden weitermachen da. Und zwar fangen wir an mit Psalm 82. Okay, das ist besser. Ich bewege mich zu viel für das Mikro. Da heißt es, ein Psalm Asafs: Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Mächtigen richtet er. Gott steht in der Gottesversammlung. So, was ist die Gottesversammlung? Inmitten der Mächtigen, und das Wort, was hier für Mächtigen steht im Hebräischen, ist Elohim. Elohim, das ist der Plural von Gott. Inmitten der Götter. Das hat sich natürlich kaum einer getraut, mit Göttern zu übersetzen, weil es gibt ja nur einen Gott. Ja. Aber Asaf schreibt hier unter der Inspiration des Heiligen Geistes, Gott steht in so einer Versammlung, inmitten der Mächtigen oder der Götter richtet er. Und jetzt fragt man sich ja, was passiert denn hier? Was hat der Asaf hier gesehen oder gehört? Ja. Dann in Vers 2, wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen? Schafft Recht den Geringen. Jetzt gibt es anscheinend in dieser Gottesversammlung gibt es eine Ermahnung von Gott. Ja, der steht unter diesen Mächtigen und diese Mächtige kriegen hier eine Ermahnung. Ja. Und wer sind diese Mächtigen? Er redet hier weiter in Vers 6, ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Und dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten. Es sind also keine Menschen und keine Fürsten. Ja. Und Gott droht ihnen damit. Ihr werdet enden, wie die Menschen enden. So, worum geht das hier? Was ist hier los? Ja. Wir gehen mal zu 2. Chronik. Zweite Chronik 18. Ich habe schon zwei oder dreimal diese Stelle in der Predigt benutzt. Man lernt sehr viel daraus. Und da passiert Folgendes. Der gottlose König Ahab vereinigt sich mit dem frommen König Jehoshaphat und will in einen Krieg führen und Jehoshaphat traut ihm nicht ganz so ganz und möchte erst Gott befragen und Ahab holt alle seine Propheten, die sagen alle, ja, geh in den Krieg, du wirst gewinnen. Und dann überzeugt ihn Jehoshaphat, nee, gibt's hier nicht noch einen anderen Propheten? Ja, da gibt's einen, auf den habe ich keinen Bock. Der weissagt immer nur böse Sachen gegen mich. Der sagt immer nur das, was ich nicht hören will. Aber dann holen sie den Prophet trotzdem. Und dieser Prophet sagt dann, was er sieht, in 2. Chronik 18, Vers 18, da heißt es, Micha aber, dass der Prophet sprach, darum hört das Wort des Herrn, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und wir wissen, ich meine, einige von euch wissen vielleicht, das ganze Heer des Himmels sind nicht nur die Guten. Ja, es wird gleich noch deutlicher. Es sind nicht nur die Guten. Und der Herr sprach zu der ganzen Versammlung, die da war. Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies und der andere sagte das. Da war also so eine Versammlung des ganzen Heer des Himmels und die hatten so eine Besprechung dort. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn, Vers 20, und sprach, ich will ihn betören. Der Herr sprach, womit? Er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Da sprach er, Gott, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mach es so. Das ist die Versammlung. Versammlung war beendet. Die Versammlung wird mit einem Beschluss beendet von dem Gott, der auf diesem Thron sitzt. Und dieser Beschluss, was nichts anderes ist als das Wort, was von Gott ausgeht, muss jetzt ausgeführt werden. Ja? Das ist eine sehr obskure, für uns eine sehr ungewohnte Vision, die dieser Prophet hat und die er diesem König hier sagt. Die ganzen Propheten, denen ihr gerade im Grunde gesagt habt, naja, das wart nicht ihr, die ihr gerade gesprochen habt, das waren Dämonen, die durch euren Mund gesprochen haben, das war dieser Lügengeist. Die fanden das nicht so gut und haben ihn erstmal gehauen. Die fanden das nicht so toll, die haben gesagt, du lügst und so weiter. Aber nachher stellt sich raus, doch, das war die Wahrheit. Das war die Wahrheit. Ja, so, da ist eine Versammlung im Himmel. Und da sind nicht nur die guten Engel, da sind alle möglichen. Ja, und man fragt sich vielleicht, was machen die da bei Gott? Was macht dieser Lügengeist da bei Gott? Und warum erlaubt Gott diesem Lügengeist das? Klagelieder 3, Vers 33, da steht, nicht aus Lust, nicht von Herzen, plagt oder bestraft der Herr die Menschenkinder. Klagelieder 3,33. Nicht aus Lust plagt der Herr die Menschenkinder. Ja. Sehr oft, wenn wir, zum Beispiel, wenn Gott kommt und uns als Vater begegnen will, wie vor kurzem, wie ja, heute, dann fallen uns dann alle diese Strafen und Disziplinierungen und Gerichte Gottes ein, die ja auch alle da sind und sein müssen sogar. Ja, aber wie kann Gott denn? Wie kann Gott denn ein so ein liebender Vater sein, der keinen Vorwurf macht, wenn er doch strafen muss? Und die Wahrheit ist aber, nicht aus Lust straft er. Gott straft nicht gerne. Ja, Klagelieder 3,33, Gott straft nicht von Herzen. Wenn Gott sein Gericht ausführen muss, Gott macht das niemals mit einer Herzenshaltung, ja, jetzt kriegst du endlich, was du verdienst. Ha! Nein, wenn Gott straft, wenn Gott einen Menschen straft, was er tun muss, oder wenn Gott einen Engel straft oder irgendeinen Geist bestraft, wenn Gott sein Gericht vollzieht, dann hat er da keinen Spaß dran. Gerade bei den Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei den Engeln ist, aber in Klagelieder 3,33 steht, nicht von aus Lust, nicht von Herzen straft er die Menschenkinder. Der Vers gilt für Menschen, nicht für die Engel. Okay. So. Wenn Gott uns straft, dann tut er das nicht mit Schadenfreude oder wenn er uns diszipliniert. Er tut das dann nicht so mit, so, er ist dann nicht genervt von uns. Oh, ja, kannst du nicht mal hören auf das, was ich dir sage oder was in meinem Wort steht? Immer machst du das falsch. Oh, jetzt kriegst du endlich das, was du verdienst. Nein, das ist niemals. So waren unsere Väter vielleicht. Aber Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Aber Gott ist ultimativ gerecht. Und Gott ist der oberste Richter. Der oberste Richter. Und diese Gottesversammlung, von der wir in Psalm 82 gelesen haben, wo in so vielen Versen, gerade in den Psalmen steht sehr viel davon, aber ihr werdet nachher sehen, die ganze Bibel ist davon voll. Diese Gottesversammlung inmitten der Mächtigen, inmitten dieser Götter, dieser Engel oder Engelwesen oder diese Söhne Gottes, wie sie auch genannt werden, Benai Elohim, der hebräische Ausdruck dafür, das ist nichts anderes als ein himmlischer Gerichtstag. Diese Versammlung, dieser Rat der Götter wird das auch genannt, manchmal in der Bibel, das ist das oberste Gericht, die alleroberste Instanz. Und Gott ist der Richter, der dort das letzte Wort hat. Und das letzte Wort ist das Wort, Jesus. Ja? Und wenn wir das verstehen, das wird uns gleich, so Gott uns Gnade gibt, noch viel mehr aufgehen. Ja. Wenn ihr irgendwo etwas stehlt, oder sagen wir, ja, nehmen wir mal dieses Beispiel, ihr klaut irgendwo etwas. Da sind zwei Sachen passiert. Einmal, ihr habt irgendjemandem Schaden zugefügt, ihr habt irgendjemand was weggenommen. Jetzt ist aber noch eine zweite Sache passiert. Jemand zeigt euch an, das Ganze kommt vor ein Gericht. Und dann wird geguckt, seid ihr schuldig oder nicht, gemäß dem entsprechenden Gesetzen des Landes. Und dann berät sich das Gericht und es kommt zu dem Entschluss, okay, ihr seid schuldig. Ja? So, ihr habt nicht nur einen Schaden zugefügt durch die Tat, ihr habt auch Schuld angehäuft. Ihr seid schuldig, Und diese Schuld muss gesühnt werden. Ihr kriegt dann eine Strafe. Ja? Je nachdem, wie das Gericht... So, ihr könnt das hier auf der Erde, wir können das anfechten und dann geht es eine Instanz höher. Und dann können wir es wieder anfechten, dann geht es noch eine Instanz höher, noch eine Instanz... Irgendwann sind wir hier auf dem höchsten, in der höchsten Instanz angelangt. Aber über dieser höchsten Instanz ist noch eine höhere Instanz. Und das ist Gott. Gott ist die allerhöchste Instanz. Und bei jeder Tat, die wir hier auf Erden tun, alles wird vor dieser allerhöchsten Instanz geprüft. Dieser Rat, dieser göttliche Rat oder diese Götterversammlung, dieses göttliche Gericht, diese universale, göttliche, himmlische Bürokratie, dieser Gerichtstag, der da tagt, die sind furchtbar pingelig. In Offenbarung lesen wir, dass alle Taten der Menschen in Büchern aufgeschrieben werden. Wir lesen Verse wie, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde und er durchsucht jeden Menschen und prüft sein Herz. So, und alles wird aufgeschrieben. Alles. Die sind so pingelig. Dieser himmlische Gerichtstag ist so pingelig. Nichts entgeht ihm. Und alles wird gemäß dem göttlichen Gesetz geprüft. Und dann wird festgestellt, ist er schuldig oder ist er nicht schuldig? Deswegen steht auch überall in der Bibel, und Jesus sagt das, und vor allem im Neuen Testament steht das, wenn Gott wiederkommt, wird er uns richten nach dem, was wir getan haben, nicht nach dem, was wir geglaubt haben. Ja? Obwohl wir durch Glauben gerettet werden, werden wir doch nach dem gerichtet, was wir getan haben. Wer es nicht glaubt, guckt euch selber an. Das ist sehr einfach, sehr viele, erstaunlich viele Verse und sogar in Offenbarung steht das nicht nur einmal. So, dieses Gericht ist sehr pingelig und sehr ernst. Und Gott ist der allerhöchste Richter. Ein weiteres Beispiel, Daniel 4. Da ist der König Nebukadnezar und er hat einen Traum. Und dieser Traum ist etwas seltsam. Er sieht da einen großen Baum und dieser Baum wird dann abgehauen, nur der Stumpf bleibt übrig. Und dann ruft er Daniel und sagt, Daniel, du musst mir jetzt sagen, was das bedeutet. Und dann erzählt er Daniel diesen Traum. Und dann sagt er zum Beispiel in 4 Vers 10, ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab. Das ist also kein menschliches Wesen. König Nebukadnezar sieht da irgendein Geschöpf, was ein heiliger Wächter oder Beobachter oder Aufpasser, kann man das übersetzen. Ja? Jemand, der wacht, der passt darauf auf, der beobachtet ganz genau, wie was passiert da. Und anscheinend gibt es solche Wesen, die ganz genau beobachten. So, und der stieg vom Himmel herab und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte, die Tiere unter ihm sollen fliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Mhm. Und dann heißt es im Vers 14, im Rat der Wächter, das ist, was dieser Wächter sagt, der sagt dann in Vers 11, 12 und 13, verkündigt er dann diesen göttlichen Gerichtsbeschluss, ja, den der oberste Richter ausgesprochen hat über König Nebukadnezar. Und dieser heilige Wächter hat die Aufgabe, diesem König Nebukadnezar diesen göttlichen Gerichtsbeschluss, den das allerhöchste Gericht, den die höchste Instanz gefällt hat, zu verkünden. Ja? Und Nebukadnezar sieht, dass das Ganze geschieht in einem Traum. Und dann beendet dieser heilige Wächter diese Gerichtsvorlesung oder diese Urteilsverlesung. Er beendet sie in Vers 14. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen. Die Versammlung der Heiligen wird dieses Gericht in der Bibel auch genannt. Von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt. Aha. So, die haben das ganze Heer des Himmels kam zusammen vor den Thron, vor dem obersten Richter, Jahwe, der ewige Ich Bin. Und es wurde besprochen. Und es wurde von einigen Leuten verlangt. Einige haben gefordert, der König muss bestraft werden. Aha, das waren bestimmt die ganz heiligen Engel. Die haben genau geguckt, ist der König auch wirklich fromm? Nein, ist er nicht, war er überhaupt nicht, er war dämonenbesessen, der Typ. Aber, und die haben dann bestimmt Gott gesagt, ne? Gott, du musst den bestrafen. Der muss für all das Böse, was er tut. Nee, war überhaupt nicht so. Werden wir gleich noch sehen. So war es nicht. Aber man könnte es vielleicht denken, wenn man keine Ahnung hat. Ja? Es wurde besprochen und verlangt. So, da war eine bestimmte Gruppe und in dieser Versammlung, in diesem Gerichtstag, die das verlangt haben, dass er bestraft wird. Wir werden nachher sehen, wer das war. Damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will, und die Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar, gesehen. Du aber, Belsatzar, das ist der babylonische Name für Daniel, gib die Auslegung, weil alle Weisen meines Reiches nicht imstande sind, mir die Deutung zu verkündigen. Du aber kannst das, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Da blieb Daniel, den man Belsatzar nennt, eine Weile ganz starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Und dann sagt er hier, mein Herr, der Traum gelte deinen Feinden und seine Auslegung, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. So, Daniel wünscht seinem König nicht, dass er bestraft wird. Daniel verlangt nicht, dass er die Strafe bekommt. Ja. Daniel war ein ziemlich frommer Mann. Und er wünscht sich keine Strafe für seinen König. Und dann erklärte ihm, der Baum, den du da gesehen hast, der abgehauen ist, das bist du. Und du wirst so abgehauen und du wirst geisteskrank werden und wie ein Tier für eine gewisse Zeit. Du wirst geisteskrank werden, wie ein Tier wirst du hier rumlaufen und so weiter. Das ist ein Gericht über dich, damit du erkennst, damit du dich endlich mal demütigst und so. Ja? Und dann heißt es zum Beispiel in Vers 20, da sagt Daniel, dass der König aber einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah. Und Daniel war übrigens einer der Menschen in der Bibel, der am meisten einen Einblick bekommen hat in diese ganze himmlische Welt, mit den ganzen Ordnungen oder Abteilungen oder wie man Rangordnungen da. Ja. Dass der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und so weiter. Das hat, Vers 21, O König, folgende Bedeutung. Und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist. So, es ist der Allerhöchste, Gott, Jahwe. Und es ist interessant, eine sehr häufige Bezeichnung für den Allerhöchsten, für Jahwe, für Gott, ist der Allerhöchste. Most High im Englischen, der Allerhöchste. Das bedeutet, es gibt da eine ganze Menge hohe Personen, Geschöpfe, aber Gott ist unvergleichlich. Alle sind geschaffen. Diese ganzen Göttersöhne, ja, wir lesen zum Beispiel in Hiob 1, Vers 7, in Hiob 2, Vers 1, lesen wir auch von solchen göttlichen oder himmlischen Gerichtstagungen. Und die Söhne und die Göttersöhne erschienen vor dem Herrn, unter ihnen auch der Satan, heißt es in Hiob. Ja? Hiob 2, Vers 1. Unter ihnen auch der Satan. So, das ist genauso, wie wir in Chronik gelesen haben, da sind nicht nur die Guten dabei. Aber das sind alles geschaffene Wesen. Wir lesen in Offenbarung, dass da sehr viele verschiedene Wesen, wir fassen die alle unter einem Begriff Engel zusammen, aber die Bibel, es gibt Unterschiede, Cherubim, Seraphim und heilige Wächter und dann gibt es diese komischen Wesen mit den vielen Gesichtern und so weiter. Das müssen wir auch nicht verstehen. Es reicht, wenn wir wissen, dass es gibt dieses himmlische Gericht, die allerhöchste Instanz. Und wichtig zu wissen ist, der allerhöchste Richter ist unser Gott. Ja? Und sein Wort, was da beschlossen wird, ist ultimativ, unveränderbar und es wird sich erfüllen. Und ich habe letztes Mal schon das erklärt, und dass unser Leben ist wie ein Zug, der auf Gleisen fährt. Und von Zeit zu Zeit gibt es Weichen. Da können wir entscheiden, welche Richtung wir einschlagen. Aber nachdem wir uns für eine Richtung entschieden haben, müssen wir die Konsequenzen unserer Entscheidung entweder ertragen oder genießen. Gute Entscheidung, dann genießen wir den Segen. Haben wir die falsche Entscheidung getroffen, dann müssen wir die Suppe auslöffeln. Ja? Der Zug kann nicht einfach ein Zug kann nicht einfach auf den Gleisen umdrehen. Oder der muss bis zur nächsten, bis es wieder eine weitere Entscheidung in seinem Leben gibt. Und ich habe es Donnerstag erklärt. Ja? Als Jesus sah, dass Judas offenbar, der Mensch der Sünde auf Judas in diesem Fall offenbar wurde, hat Jesus sich gefreut und sagt, jetzt ist der Sohn Gottes verherrlicht. Jesus hat gesehen, das Wort, was in den Psalmen, ja, da steht ja von dem, wurde ja detailliert prophezeit von dem, der ihnen den Bissen gibt. Und das war auch ein göttlicher Beschluss, ein Wort, was von dieser höchsten Instanz beschlossen wurde und festgesetzt wurde. Und es heißt auch, dein Wort ist für immer festgeschrieben in den Himmel. Und sehr oft gebraucht Gott die Propheten. Manchmal gebraucht er einen heiligen Wächter, manchmal gebraucht er einen Engel, den er zu Maria schickt oder so. Aber sehr oft gebraucht Gott seine Propheten, um diese Worte auszusprechen. Und Jesus hat immer nach dem gehandelt, was das Wort beschlossen hat. Jesus hat alle Leute geheilt, weil es geschrieben steht. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Das war ein Wort. Und Jesus erkennt genau bei der Situation mit Judas. Judas wird offenbar, es wird sichtbar. Und Jesus sagt, jetzt ist der Sohn verherrlicht. Das ist, der Zug hat die Weiche genommen. Und das ist die Richtung, die zum Sieg führen wird. Es ist noch nicht vorbei, aber das ist die richtige Richtung. Und Jesus kann sich freuen. Weil Jesus sieht, das Wort, das geschrieben ist und das beschlossen wurde von dem allerhöchsten Richter, wird sich erfüllen. Und es ist in Gang, dieser Prozess der Erfüllung des Wortes. Hier passiert genau das, was geschrieben steht. Es wird eintreffen. Jesus sieht das und freut sich. Und da gibt's, wir haben viele Beispiele dafür. Und es ist übrigens, wir haben dieses Prinzip letztes Mal ausführlich diskutiert. Wenn der Mensch der Sünde offenbar wird, wird der Sohn Gottes verherrlicht. Als Judas, keiner von den Jüngern wusste, wer wird Jesus verraten. Und dann fragt Johannes Jesus, wer ist es denn? Und Jesus sagt, der den Bissen nimmt. Und dann gibt, dem ich den Bissen gebe. Und dann gibt er den Judas. Okay. Und dann steht Judas auf und geht raus. Und die Jünger verstanden nicht, warum er aufsteht oder wie er das jetzt machen wird. Aber Johannes wusste, das war jetzt, und er wird es den anderen nachher gesagt haben, Judas ist der, den verraten wird. Die wussten, verstanden nicht wie, aber die wussten Judas. So, Judas war offenbar geworden. Judas war in diesem Fall der Mensch der Sünde oder der Mensch des Verderbens. So wird Judas in den Psalmen genannt übrigens. Ja, und Judas wird offenbar. Jesus sagt, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Dann lesen wir in 2. Thessaloniker, da schreibt Paulus den Thessalonikern, macht euch keine Sorgen, glaubt nicht, wenn euch jemand sagt, Gott ist schon wiedergekommen. Vorher muss der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, muss offenbar werden. Danach erst kann Jesus in Herrlichkeit wiederkommen. Das erste Mal kam Jesus in Niedrigkeit, das zweite Mal kommt er in Herrlichkeit. Aber bevor er in Herrlichkeit kommt, bevor der Sohn des Menschen in Herrlichkeit offenbar wird für die ganze Welt, muss der Sohn des Verderbens, der Antichrist, offenbar werden. Wir haben in Offenbarung 12 gesehen, der Teufel wird auf die Erde geschmissen. Es ist ein Kampf im Himmel, der Teufel wird verliert. Er räumt seinen Platz nicht freiwillig. Ja. Und ihr werdet das gleich verstehen, was da wirklich passiert im Himmel. Dieser Kampf im Himmel. Der Teufel hat nämlich bis jetzt einen Platz, immer noch. Paulus bezeichnet ihn als den Fürst der Luft und als die Mächten und Gewalten, die in der Himmelswelt sind. Und Jeff hat heute diesen Vers gelesen, ja? Epheser 3, Vers 10. Das sind diese Beobachter, diese Wächter, die beobachten uns. Und die sollen durch uns was lernen. Was? Die Gemeinde soll diesen Wesen die Weisheit, die mannigfaltige Weisheit Gottes demonstrieren. Und die beobachten uns ganz genau. Und die, Paulus schreibt an anderer Stelle, dass die Engel Einblick begehren in das, was hier geschieht. Und die beobachten uns ganz genau. Ja? Und wir sind für die Würmer. Wir Menschen sind für die Würmer. Diese Wesen sind so, im Vergleich zu uns, sind so mächtig und haben so viel Autorität. Und ihr Platz ist in der Himmelswelt und nicht hier auf der Erde. Und von da aus können sie die Strippen ziehen und die Menschen beeinflussen und die, soweit Gott, der höchste Richter, ihnen das erlaubt und ihnen die Vollmacht gibt. Ja? Wir sind im Vergleich zu denen Würmer. Wir können uns jetzt, so wie in unserem jetzigen Zustand im Körper, können wir uns so mit denen nicht vergleichen und nicht messen. Die sind uns in allem überlegen. Aber Gott hat beschlossen, dass durch diese Würmer seine Weisheit diesen mächtigen Wesen beigebracht wird. Und was glaubt ihr, wie demütigend das für den Teufel war? Er sagt, Gott, ich mach den Hiob platt. Gott sagt, nö, schaffst du nicht. Der Teufel hat es nicht geschafft. Das war nicht besonders toll für Hiob. Ja, und Gott hat Hiob auch nicht erklärt, was da passiert. Gott sagt, nee, ich muss dir das nicht erklären, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Aber Hiob, der Teufel konnte Hiob nicht besiegen. Er hatte alles versucht. Gott hat ihm alle Freiheit gegeben. Mach, was du willst, taste nur sein Leben nicht an. Du wirst ihn nicht brechen können. Und der Teufel konnte ihn nicht brechen. Und wisst ihr, was das für eine Demütigung ist? Für den Teufel, den Luzifer, den Engel des Lichtes, der das größte geschaffene Wesen war, das jemals existiert hat, dass er nicht einen kleinen irdischen Wurm wie Hiob besiegen kann? Konnte er nicht. So, Hiob hat das aber nicht gewusst, was wirklich passiert. Ja? Diesen Einblick in die Himmelswelt hat er nicht. Aber, ja, okay. Und in Offenbarung, da haben wir gelesen, der Teufel hat bis jetzt einen Platz in dieser Himmelswelt. Aber in Offenbarung 12 wird vom Zeitpunkt berichtet, wo er diesen Platz verliert. Und er räumt ihn nicht freiwillig. Und ratet mal, wen Gott da in der Götterversammlung tadelt unter diesen Mächtigen. In Psalm 82. Er tadelt Mächtige, die den Gottlosen bevorzugen und die sich nicht über die Schwachen und Bedürftigen erbarmen. Er tadelt sie und sagt, ihr werdet sterben wie Menschen. Wie einer der Fürsten der Menschen. Und in Daniel wissen wir, dass die ganzen Geschicke der Fürsten der Menschen von diesen mächtigen Wesen gelenkt und gesteuert werden. Und in Jesaja lesen wir das auch. Der König von Tyrus, Weissage über den König von Tyrus, Weissage über den Fürsten von Tyrus. Ja? So, jeder König, der hat einen entsprechenden von diesen Mächtigen, der ihn beeinflusst. Und dann sagt Paulus, hätten gehen wir nicht weiter hin. Könnt ihr es selber rausfinden. Ne? Aber der Teufel, der räumt seinen Platz da nicht freiwillig. Und es gibt da, und der Teufel in Offenbarung 12, das kann er liegen bleiben, braucht keiner aufheben. Offenbarung 12 heißt es, nachdem der vom Himmel geschmissen wird, das ist total wichtig für unsere Zeit, dass wir das verstehen. Ja? Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, wie kann das sein, dass der Teufel Zugang zum Thron Gottes hat? Wie bei Hiob zum Beispiel. Wie kann es sein, dass er immer noch zu Gott geht und uns Heilige verklagen kann? Wir konnten uns das nicht erklären. Aber er gehörte zu diesem Teil. Er und seine Engel gehörten zu dieser Versammlung des Herrn des Himmels oder zu diesem Rat. Ja. Und wir haben gesehen in 2. Chronik, da waren nicht nur gute Geister drin, da waren auch die vom Teufel dabei. Der Lügengeist zum Beispiel. Und sie sind aber nichts anderes als, sie müssen sich dem obersten Richter beugen. Ja. Wenn der Teufel auf die Erde kommt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, er wird all seinen Anhängern erzählen, dass er freiwillig gekommen ist. Aber das ist nicht die Wahrheit. Er wurde auf die Erde geschmissen. Und es heißt hier, wehe denen, die auf der Erde wohnen, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, der hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und nachdem er aus dem Himmel geschmissen wird, steht hier, freut euch, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft des Christus ist angebrochen. Der Teufel hat seinen Platz im Himmel verloren. Wird auf die Erde geschmissen, okay. Auf der Erde gibt es jetzt ein Problem. Wehe denen, die darauf wohnen. Er weiß, dass er verloren hat. Er wird noch möglichst viele mitreißen in seinen Tod, so viel er kann. Und alle, die ihm nachfolgen, werden ihm nachfolgen. Ja. Aber der Kampf ist gewonnen. Und er hat seinen Platz verloren. Und dann sagen sie hier, die alte Schlange, Vers 9, so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Und Satan heißt der Verkläger, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich und die Herrschaft unseres Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger der Brüder. Und das ist der, der die Strafe verlangt. Das ist der Typ in diesem göttlichen Gerichtstag, der verlangt, dass Gott seine Kinder straft. Und Gott tut es nicht von Herzen. Gott tut es nicht von Herzen. Aber Gott ist gerecht. Und der Teufel wird Gott genau sagen, du, Helmut, hat die und die Schuld vor dem Gesetz. Er hat gegen dein Gesetz verstoßen, auf die und die Weise, du musst ihn bestrafen. Denkt an diese Geschichte mit dem König Balak und diesem falschen Propheten Bileam. Bileam sollte das Volk verfluchen, dreimal probiert er es, er kann es nicht. Dann sagt er, gut, du möchtest unbedingt, dass Gott dieses Volk straft. Bileam wusste, er konnte gegen den Gott des Himmels nichts ausrichten. Ja, das wissen, das weiß der Teufel und seine Leute wissen das, wenn sie nicht, je nachdem wie verführt sie sind. Ja, aber Bileam wusste, ich kann nichts gegen diesen Gott ausrichten. Ich möchte aber trotzdem, dass dieser Gott sein Volk bestraft. Bileam war ziemlich klar und Balak auch. Gott mag dieses Volk. Ja, das, was aus Bileams Mund da kommt, der Schrei des Königs ist in ihrer Mitte. Ich sehe kein Falsch in Israel und so weiter. Und dieses Volk wird dich platt machen, König Balak. So ungefähr sinngemäß solche Sachen sagt er da. Nur gute Sachen muss er aussprechen. So, Bileam wusste, der Gott des Himmels, der mag dieses Volk. Tja, wie kriegt man jetzt einen Gott des Himmels dazu, das Volk, das er mag, trotzdem zu bestrafen? Bileam sagt, hol alle deine hübschen Frauen und schick die in das Lager von denen. Dass die mit den Ehebruch treiben. Ja, und die Israeliten fallen drauf rein. Und was passiert dann? Eine Plage von Gott kommt. Eine Plage von Gott. Und Josua sagt in Josua 22, 17, glaube ich, von dieser Plage haben wir uns bis auf den heutigen Tag nicht erholt. Lesen das mal. Josua 22, Vers 17. War die Versündigung mit Peor zu wenig für uns, von der wir uns bis zu diesem Tag noch nicht gereinigt haben? Und da steht nicht Versündigung, da steht Schuld. Avon, Hebräischen. Das ist nur in der deutschen Bibel schlecht übersetzt. In der deutschen Bibel ist dieses Wort Avon, das ist ein Begriff, ein Gericht aus der Gerichtssprache, Schuld. Iniquity im Englischen, Schuld. Es ist, wenn wir vor einem Gericht als schuldig, wenn wir gegen das Gesetz verstoßen und da ist eine Schuld, die muss geklärt werden. Das Gericht spricht uns schuldig. Ja? Sobald wir gegen Gottes Gesetz verstoßen, in irgendeiner Weise, wird dieses Gericht im Himmel uns schuldig sprechen. Und da ist eine ganze Gruppe von Wesen, die werden verlangen, dass wir bestraft werden. Die werden darauf bestehen, dass Gott, die fordern die Stunde. Daniel hat das nicht gefordert. Wir gehen gleich noch zu der Geschichte mit Daniel zurück. Mit einem kleinen Abstecher gemacht. War die Schuld mit Peor zu wenig für uns, von der wir uns bis auf diesen Tag nicht gereinigt haben? Das ist ganz schön lange, ne? Jesus sagt, da ist immer noch, wir sind immer noch schuldig zu einem gewissen Teil. Wegen dieser Sache. Und nicht die Typen, die da rumgehurt haben, sind schuldig. Nein, wir alle. Wir alle. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen, dass diese Schuld, Gott denkt immer nur in Familien. Gott denkt nicht in Individuen. Gott sieht uns nicht als Einzelne. Gott sieht uns immer als ein Kollektiv. Gott sieht, deswegen gibt es, möchte Gott auch immer eine Gruppe von Menschen. Deswegen schickt Gott niemanden allein aus, sondern mindestens zu zweit. Deswegen sagt Jesus, wo zwei oder drei sind. Deswegen sagt Gott, dass wir unser Selbst verleugnen sollen, dass wir uns dieses Individualismus, dass wir den rauskriegen. Deswegen sagt Gott, dass wir nicht auf uns selbst schauen sollen, dass wir uns selbst völlig verlieren sollen in ihm. Gott denkt, ja, und diese ganze hebräische, patriarchalische Kultur spiegelt das in einem gewissen Maße wider. So, der Abraham, Gott hat zu Abraham gesagt, deine Söhne werden so zahlreich sein wie das Meer. Abraham hat diese Söhne nie gesehen. Aber Gott sagt, das bist du. Und Gott hat diese Söhne, seine Nachkommen, das Volk Israel, den Same Abrahams genannt. Und Gott hat das Volk, dieses Volk, er hat das Jakob genannt. Gott sagt, du bist Jakob, Volk. Die meisten hatten keine Ahnung mehr, wer Jakob war oder kannten ihn nicht, nur vom Hörensagen. Aber er sagt, ihr seid Jakob. Gott sieht und Gott sagt zum Beispiel im Neuen Testament zu uns, dass wir in Adam oder in Christus sind. Ja? Das ist anders als das, was wir heute gelernt haben. In unserer Gesellschaft denkt man nicht mehr so. Wir denken nur noch individualistisch und sehen uns und sagen, was habe ich mit dem anderen zu tun? Was geht mich das an, was meine Vorfahren oder meine Nachfahren machen? Das ist nach mir die Sinnflut. Aber ja, ihr könnt so denken, aber dieses allerhöchste Gericht da oben denkt nicht so. Das denkt nicht so. Und ihr könnt sagen, mir doch egal, was das Gericht da oben denkt. Ja, kann dir auch egal sein, aber du wirst die Konsequenzen spüren. Du wirst den Ratschluss Gottes spüren. Gott wird seine Regeln und das Universum und alle Regeln nicht ändern, nur weil du das nicht mit ihm übereinstimmst. Mm-mm. Niemals. Der Teufel wird aus dem Himmel geschmissen. Und das ist der, der die Strafe verlangt. Gott tut das nicht gerne. Zurück zu Daniel. Nachdem Daniel ihm das gesagt hat, ja, sagt er in Vers 24 folgendes. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen. Ich möchte dir jetzt einen Rat geben, König. Das ist jetzt eine sehr ernste Sache. Dieses allerhöchste Gericht hat ein Urteil über dich verkündigt und es dir sogar gesagt. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit. Das ist das Gegenteil von Schuld. Und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Mhm. So, interessanterweise, der Tipp, den Daniel dem König gibt, ist, tu Barmherzigkeit. Tu Barmherzigkeit. Sei barmherzig. Das ist interessant. Daniel wünscht sich nicht, dass der König diese Strafe bekommt. Obwohl er sie vielleicht, er hat sie verdient. Ja, das ist ganz klar. Er hat sie verdient. Aber Daniel wünscht sich das nicht. Er wünscht sich keine Strafe. Vielleicht hat Daniel ja heimlich im Himmel den Jakobusbrief gelesen, wo steht, dass Barmherzigkeit über Gericht triumphiert. Weil das ist genau die Wahrheit, die Daniel dem König gibt. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht, Jakobus 2. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Daniel wusste das. Es gibt eine Sache, die diesen Gerichtsbeschluss vielleicht noch aufzögern kann. Barmherzigkeit. Wisst ihr, wer das auch wusste? Abraham. Abraham ging in die Fürbitte für Lot und hat gebeten, dass Gott Sodom verschont. Und Sodom hat es nicht verdient, verschont zu werden. Aber Abraham hat dafür gebeten, ist dafür eingetreten. So, Abraham hat nicht gesagt, die sollen ihre gerechte Strafe alle empfangen. Nein, Abraham hat gesagt, Gott, wenn es nur irgendwie geht, bitte sei barmherzig und verschone die Stadt. Bringe die Leute nicht um. Mose. Woher wusste Mose das, dass Gott eigentlich, und das ist der Kern der ganzen Sache, ja, nicht von Herzen straft der Herr. Mose sagt, Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Gott sagt, ich zeig dir meine Güte. Und dann, was passiert in Mose, 2. Mose 34? Da geht die Güte des Herrn an Mose vorüber. Und da heißt es, da kam der Herr in einer Wolke herab, trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Das ist das Herz Gottes. Und deswegen musste Jesus kommen und mit dieser Mission Gott als den Vater zu zeigen. Jesus war auf der Erde, um dieses Herz Gottes zu zeigen, weil keiner hat das erkannt. Alle haben in Gott nur diesen Richter gesehen, der er auch ist. Ja? Aber sie haben nicht gesehen, dass er nicht gerne richtet, dass er nicht gerne die Menschen straft. Die haben nicht sein Herz gesehen. Die haben gesehen, Gott ist ultimativ gerecht. Es gibt keinen, der Gerechtigkeit ist ein zentraler Bestandteil seines Charakters. Das kann er nicht einfach so weglegen. Ja? Das gehört zu ihm dazu. Aber gleichzeitig ist da ein sehr weiches Herz in Gott. Das hat keiner gesehen, dieses Vaterherz. Das war Jesu Aufgabe, das den Leuten zu zeigen. Das war eine seiner Hauptmissionen. Ja? Mose hat das gesehen. Mose hat das gesehen. Aber es geht noch weiter. Ja? Gott ist barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, von großer Gnade, Treue. Tausenden bewahrt er Gnade und vergibt Schuld, Übertretung und Sünde. Diese drei Dinge, über die haben wir letztes Mal gesprochen. Aber keineswegs den Schuldigen ungestraft lässt. Er vergibt die Schuld, aber Schuld bringt immer Strafe mit sich. Keineswegs den Schuldigen ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht bis an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. So, Schuld kann Strafe bringen bis in das dritte und vierte Glied. Ja? 1. Mose 15, Vers 16. Aber in der vierten Generation sollt ihr da hineingehen, sagt Gott zu Abraham. In der vierten Generation werdet ihr in das Land einfüllen, weil dann ist das Maß der Schuld der Amoriter voll. Ihr sagt, jetzt ist es noch nicht voll. Jetzt ist es noch nicht voll. Aber deren Kinder und die Kinder von deren Kindern und deren Kindern, da reicht, dann ist das Maß voll. Die werden so viel Schuld anhäufen, dass dieses himmlische Gericht beschließen wird, der Bann wird an diesem Volk vollzogen. Und nicht einer von ihnen soll leben bleiben. Und das Werkzeug dieses Gerichts war dann das Volk Israel, das durch Josua da einmarschiert. Ja. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Ihr könnt euch das im Internet angucken. So, und es wird mindestens viermal, oder ich glaube fünfmal wird das im Alten Testament, dieser Vers erwähnt. Dass Gott langsam zum Zorn barmherzig ist. Aber er kann kein Auge zudrücken bei Schuld. Weil Gerechtigkeit auch ein zentraler Bestandteil ist. Kann er nicht, wenn Schuld da ist, mit Schuld muss irgendwie gehandelt werden. Ja? Mit Schuld muss irgendwie gehandelt werden. Und wenn Menschen Schuld anhäufen, oder besser gesagt, wenn ganze Familien und Blutslinien oder Völker Schuld anhäufen, dann wird es eine Tagung geben in diesem höchsten Gericht. Und da wird etwas beschlossen. Und der einzige Ausweg ist Barmherzigkeit. Vierte Mose, 14. Gott ist gerade dabei, dass er möchte das Volk vernichten. 10-mal haben sie ihn versucht, sagt er hier. Ja. 4. Mose 14, Vers 17. Gott möchte das Volk umbringen. Und was macht Mose hier? Ja, wir haben letztes Mal auch das erwähnt. Mose hat eigentlich genug Gründe, die Schuld auf das Volk zu schieben. Aber nicht einmal macht er das. Ja? Wir Leiter sind sehr leicht versucht zu sagen, ja, Erweckung kommt nicht, weil ihr alle ein hartes Herz habt. Ihr alle nicht dies macht, nicht das macht, nicht jedes Mal. So, ich schieb die Schuld auf euch. Mose hatte allen Grund, das zu tun. Die haben 3-mal versucht, ihn umzubringen. Die waren böse. Hebräerbrief sagt gibt Gott sein Statement dazu ab und sagt, ein böses Herz, eine böse Generation. Die haben nichts anderes verdient als den Tod. Okay, Mose hätte ihnen die Schuld gegeben und er hätte recht gehabt. Und Gott hat in einem ultimativen Test Mose darin geprüft. Aber Mose hat immer Barmherzigkeit eingefordert. Mose hat nie gesagt, Gott, die sind doof, ich bin gut. Nee, Mose hat sich immer als ein Teil dieses bösen Volkes gesehen. So lass nun die Macht des Herrn groß sein, wie du gesprochen und verheißen hast. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, er vergibt Schuld und Übertretung, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk verziehen hast von Ägyptern bis hierher. So Mose erinnert Gott an das, was Gott ihm selber gezeigt hat über sein Herz. Gott, du bist im Grunde deines Herzens, willst du das nicht? Auch wenn du das hier in deiner Gerechtigkeit und in deinem heiligen Zorn verkündigst. Im Grunde willst du das nicht. Nicht von Herzen plagst du die Menschenkinder. Vergib diesem Volk doch. Und dann sagt Gott in Vers 20, ich habe vergeben nach deinem Wort. Aber so wahr ich lebe und die Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit, meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen. Es gibt eine Strafe. Das Maß der Schuld des Volkes Israel war jetzt so voll, dass die Strafe nicht mehr abwendbar war. Das kann passieren. Das haben wir im Fall der Amoriter gesehen, letztes Mal. Ja. Es gibt ein Maß und das kann voll werden. Und Gott vergibt. Aber manchmal muss man dann die Konsequenzen der Entscheidung tragen. Bei David war das in einem Fall auch so mit dem Kind. Ja. Gott, der Gerichtsbeschluss kam zu David durch den Propheten Nathan. Und er war aber noch nicht vollstreckt. Das Kind war noch am Leben. Gottes Gerichtsbeschluss war, das Kind wird sterben. So was macht Daniel. Er geht auf den Boden und betet und fastet und weint und liegt auf dem Boden Tag und Nacht. Aber in diesem Fall war das Maß der Schuld so voll, Gott hat sich nicht erweichen lassen. Es musste ausgeführt werden. Das Kind ist gestorben. Und nachdem David das erkennt, was macht er? Er steht auf und es isst erstmal was. Okay, sagt er. Ich kann gegen diesen höchsten Richter nichts ausrichten. Ja, ich habe alles versucht. Aber diesmal war es okay, David ist so treu, dass er wirklich sagt, okay, ich muss das jetzt ertragen. Geht nicht anders. Ja. Und das ist, was Schuld verursacht. Und das ist wie der Teufel, das ist eigentlich der einzige Weg, den der Teufel hat. Der Teufel weiß, Gott straft uns nicht gerne. Und Gott wird niemals einfach, er kann Gott nicht überreden, uns irgendwas Schlechtes zu tun. Niemals. Das ist so absolut unmöglich. Gott liebt uns total. Der Teufel hat nur eine einzige Chance, uns gegen Gott auszuspielen, indem er uns verklagen kann vor diesem allerhöchsten Gericht. Indem er uns dazu bringt, etwas zu tun, wo wir Gottes Gesetz brechen. Und wir vor diesem Gericht als schuldig erfunden werden. Das ist eine einzige Chance. Und das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit oder die Verführung der Ungerechtigkeit oder der Schuld, wie es in 2. Thessaloniker steht. Darüber haben wir letztes Mal, das haben wir letztes Mal auch gesprochen. Das ist diese satanische Kraft, die in dieser Endzeit wirkt. Das ist seine letzte Chance. Bileam konnte nichts gegen das Volk tun. Hatte keine Chance. Die einzige Chance, die er gesehen hat, war, ich muss dieses Volk dazu bringen, dass es seinen eigenen Gott zornig macht. Zum Beispiel durch Unzucht, durch Hurerei oder durch Götzendienst. Ja. Und das war der Weg, den Bileam gemacht hat. Gott hat das erkannt, diese Bosheit, ja, dieser Einfall kam direkt aus der Hölle. Nur der Teufel weiß das. Ja. Und Hiob hat seine gerechte Strafe dafür bekommen, das lesen wir im Neuen Testament. Ja. So, Gott hat wirklich ein Problem, wenn wir Strafe einfordern. Wenn wir, wenn wir einfordern, dass unser Bruder bestraft wird wegen seiner Sünde, wisst ihr, wem wir dann ähneln? Dann sind wir wie dieser Ankläger da oben in der Himmelswelt, in diesem göttlichen Gericht, und wir stehen auf der falschen Seite. Wenn wir die Sünde unseres Bruders sehen und dann beten, Gott, bitte straf ihn und gib ihm, was er verdient. Oh, Gott kennt einen Typen schon seit sehr langer Zeit, der ihm ständig in den Ohren damit hängt. Der Teufel. Ja. Und wir tun das Werk des Teufels, wenn wir das machen. Daniel war nicht so. Daniel sagt, das, was du gesehen hast, dieses Gerichtsurteil, das gelte deinen Feinden. Hoffentlich widerfährt dir das nicht. Und höre auf mich und tu das und das und das, damit es vielleicht noch aufgehoben wird. So, Daniel wollte nicht, dass das Volk bestraft wird. Mose wollte nicht, dass das Volk bestraft wird. Wollte er nicht. Ja. So, aber wenn wir wollen, dass unsere Brüder und Schwestern oder andere Menschen die gerechte Strafe empfangen, ja, die jeder verdient hat, ist die Schuld ist generationsübergreifend. So, wir sind alle, durch Adam und Eva sind wir alle als von vornherein als Verbrecher geboren. Durch Adam haben wir alle Schuld vererbt. Das ist in unserer DNA drin. Das bedeutet, wir können vor diesem himmlischen Gericht nicht bestehen. Keine Chance. Und beim Volk Israel, da gab es ein Ritual, was sie machen, zwei Rituale, beide sind wichtig. Einmal steht, dass Aaron in 2. Mose 28, Vers 38, er soll das Zeichen der Schuld auf seiner Stirn tragen, wenn er ins Heiligtum geht. Okay, wir lesen das mal. Einer dieser komischen Verse wieder. Wenn ihr das versteht mit diesem Rat der Götter oder diesem göttlichen Gerichtstag, dieser Versammlung des Herr des Himmels, es gibt viele verschiedene Ausdrücke, oder die Gottesversammlung inmitten der Mächtigen. Ja? Wenn ihr das versteht, auf einmal werden euch all diese Psalme, wo irgendwas von Götter im Plural steht, oder von den Söhnen Gottes, ja? Wie zum Beispiel in Hiob oder in 1. Mose 6 oder an anderen Stellen, auf einmal wird das Klick, das ist der Schlüssel, um zu verstehen. Ja? Wir alle, da ist ein Gericht, das ist so eine hohe Instanz. Und da wird entschieden. Und es wird entschieden gemäß der Schuld, die wir, ja, Gottes Gesetz ist absolut gültig da. Und aber in diesem Gericht gibt es einige, die wollen die Strafe. Und das ist nicht Gott. 2. Mose 28, Vers 43. Und Aaron und ist wieder 38 ist das, okay, alles klar. Ja. Und es soll auf Aarons Stirn sein, damit Aaron die Verschuldung in Bezug auf die heiligen Gaben trage, welche die Kinder Israels darbringen, bei allen ihren heiligen Gaben. Und es soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig machen vor dem Herrn. So, Aaron soll ein Zeichen der Schuld auf seinem Kopf haben, wenn er diesen Dienst tut. Und vor allem, wenn er ins Allerheiligste geht. Und das Allerheiligste, nee, okay, er soll das tragen, ja. Und er soll diese Schuld des Volkes da vor Gott bringen. Und in Hebräerbrief lesen wir, ein Priester kann nicht ein Priester sein, wenn er nicht Barmherzigkeit hat. Ein Priester ist jemand, der für das Volk in den Riss tritt. Aaron musste das sehr oft machen. Ja, einmal sagt Mose, schnell, 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 nimm das Opferzeug und geh und räuchere vor dem Herrn, damit die Plage aufhört. Und Aaron macht das und die Plage hört auf. Warum? Weil die Israeliten auf einmal alle fromm waren? Nein, die waren genauso böse wie vorher. Aber weil jemand für sie in Riss trat. Weil der ein Priester war. Der. Und Aaron sollte diese Verschuldung des Volkes da vor Gott tragen. Sagen, Gott, hier, das Volk ist schuldig. Ich bringe das jetzt als Priester vor dich. Bitte vergib diesem Volk. Er trat für das Volk ein. Gott wusste, das Volk oder wir werden uns nie einfach so bessern. Wir brauchen jemand, der für uns in den Riss tritt. Genauso ist Christus unser Hohepriester, der für unsere Schuld in das himmlische Heiligtum gegangen ist. Damit wir eine Chance haben, unschuldig aus diesem Gerichtstag und dieses himmlische Gericht zu bestehen. Damit wir eine Chance haben, den Anklagen dieses teuflischen Anwalts zu entkommen. Ja? Und ein anderes Ritual, da sollten sie, Schuld muss immer bestraft werden, das geht nicht. Das finden wir nicht in der Bibel, dass Schuld ungestraft ist. Und Gott sagt, das ist in seinem Herzen drinne. Ich kann den Schuldigen nicht ungestraft lassen. Ich muss es heimsuchen, sogar bis ins dritte und vierte Glied. Ja, und Sünde ist was anderes. Sünde, wir haben letztes Mal gesehen, Sünde ist etwas Individuelles, aber Schuld ist etwas Übergreifendes. Da gibt es diesen Vers, ich weiß nicht, Hesekiel oder Jeremia, ihr sagt, dass den Kindern die Zähne sauer werden, wenn die den Kindern die Zähne stumpf werden, wenn die Väter saure Trauben essen. Ich aber sage euch, jeder soll für seine eigene Sünde sterben. Jeder soll für seine eigene Sünde verantwortlich sein. Ja, aber von Schuld finden wir sowas nicht in der Bibel. Schuld bis ins dritte, vierte Glied. Und wir finden sehr oft Leute wie Mose, wie Daniel, wie Nehemia, die für die Schuld ihrer Väter Buße tun. Ja? Oder Abraham oder die Mose auch. Mose sagt, das Volk ist halsstarrig, deshalb vergib uns. Nicht vergib ihnen. Vergib uns. Zieht sich mit damit ein. Ja? Er hält sich nicht außen vor. Er hält sich nicht für was Besseres. So Schuld. Ja. Es kann sein. Okay, Beispiel dafür. David hatte mit sexueller Unreinheit zu kämpfen. Das war ein Problem in seinem Leben. Ratet mal, wer vor 4 Generationen seine Mama war. Die Hure Rahab. Ja. Genau 4 Generationen, David war genau die letzte Generation. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und da gab es da oben in dem Gericht jemanden, der ein Problem mit David hatte, nämlich den Teufel. Und der Teufel hat anscheinend irgendwo noch Schuld ausgegraben in den himmlischen Büchern gefunden. Von 4 Generationen vorher. Ja. Gideon. Wir lesen, dass Gideons Familie aktiv Götzendienst betrieben hat. So, Gideon fängt damit an, die Götzen einzureißen. Wisst ihr, was er am Ende seines Lebens macht? Er baut selber Götzen. Es kommt wieder auf ihn zurück. Wir finden noch einige andere solche Beispiele. Ihr könnt die selber raussuchen. Ja. Das erklärt übrigens auch, warum Gott Mose umbringen will, nachdem er ihn berufen hat und ausschickt. Falls ihr die Stelle kennt, wo Mose beschnitten wird. Von seiner Frau. Okay, Gott kann Schuld nicht übersehen. Muss er handeln. Ja. Und es kann sein, dass ihr durch die Schuld eurer Vorfahren zu leiden habt. Ja. Das ist für uns moderne Menschen ist das etwas Komisches. Denken, nö, das hat mir nichts zu tun, aber ihr könnt die Bibel untersuchen. Das findet ihr sehr oft. Ja? Und deswegen ist für Gott die Barmherzigkeit so zentral. Und die Fürbitte, dieses in den Riss treten für den anderen. Und wir werden es nie können. Letztes Mal ist Donnerstag sehr deutlich geworden. Entweder wir haben die Wahl. Entweder wir segnen oder wir fluchen oder wir segnen. Entweder wir richten oder wir üben Barmherzigkeit oder wir stellen uns in den Riss. Wenn wir sehen, dass unser Bruder Sünde hat, 2 Möglichkeiten. Entweder wir richten ihn, wir gehen auf die Seite des Satans, des Verklägers der Brüder und verklagen ihn vor Gott und bringen das. Und wir als wiedergeborene Christen haben das Vorrecht, in dieses himmlische Gericht, in diesen himmlischen Gerichtssaal zu gehen. Wir haben das Vorrecht, das erfahren wir im Hebräerbrief, mit Freimütigkeit vor den Thron zu kommen. Und der Thron ist der Richterstuhl, wo der Richter drauf sitzt. So, wir müssen sehr aufpassen, was wir vor Gott bringen. Wenn wir gehen vor Gott und wir kommen vor den Thron, uns ist das vielleicht nicht bewusst, und dann sind wir da vor dem Thron und Gott und der Bruder hat das gemacht und er hat das gemacht und er hat das gemacht und wow, Das erinnert Gott an den Teufel. Ja. Wir sind da in diesem himmlischen Gericht und im Natürlichen sind wir vielleicht auf den Knien in unserem Schlafzimmer oder sonst wo. Aber in der unsichtbaren Welt sind wir vor diesem himmlischen Gericht. Unser Geist erscheint da vor Gott, vor diesem Gerichtssaal. Und wir bringen die Anklagen vor. Und der Teufel freut sich und seine Engel. Deswegen sagt Jakobus, murrt nicht gegeneinander, denn siehe, der Richter steht vor der Tür. Murrt nicht, beschwert euch nicht über eure Brüder. Deswegen haben wir heute in Epheser gelesen, ertragt einander, demütigt unter euch, kleidet euch mit Sanftmut, ertragt einander in Liebe. Sonst steht ihr auf der Seite des Teufels und tut sein Werk, ohne das zu wissen. So, wir haben die Wahl, entweder wir richten, wir verklagen oder wir treten in den Riss. Wir werden zu einem Priester, der sagt, Gott, vergib uns. Nicht vergib den, sondern der sagt, Gott, vergib uns. Ich bin doch nicht besser. Ich bin doch mitschuldig. Ich gehöre auch zu diesem Geschlecht, das von Adam abstammt, das in Adam ist. Und in mir ist auch nichts Gutes und ich bin auch zu jeder Sünde fähig. Paulus macht das sehr deutlich im Römerbrief. Ja? Dass Gott uns entweder in Adam oder in Christus sieht. Und in Adam sind wir alle Verbrecher. Wir sind alle schuldig vor diesem Gericht. Und der Teufel weiß das. 3. Mose 26, 39. Und dann machen wir auch schon gleich Schluss. Da sagt Gott, und die übrig gebliebenen von euch sollen wegen ihrer Schuld dahinschwinden in den Ländern eurer Feinde und auch wegen der Schuld ihrer Väter sollen sie dahinschwinden. Dann werden sie ihre Schuld und die Schuld ihrer Väter bekennen, samt ihrer Untreue, die sie gegen mich begangen haben, und dass sie sich mir widersetzten, weswegen auch ich mich ihnen widersetzte und sie in das Land ihrer Feinde brachte. Und wenn sich dann ihr unbeschnittenes Herz demütigt, sodass sie dann ihre Schuld annehmen, so will ich an meinen Bund mit Jakob gedenken, noch an meinen Bund mit Isaak, noch an meinen Bund mit Abraham und ich will an das Land gedenken. Ja. Wenn sie was tun, wenn sie die Schuld ihrer Väter bekennen und ihre Schuld und wenn sich ihr unbeschnittenes Herz demütigt, das ist etwas, was die Schuld abwendet. Das ist eine Verteidigungsstrategie, mit der wir vor diesem himmlischen Gericht bestehen können, mit der wir freigesprochen werden können, wo der Teufel keine Handhabe mehr findet. Weil es gibt da einen, der die Schuld auf sich, der unsere Schuld getragen hat.
Ja.
Es gibt in Israel gab es dann dieses Ritual, sie wussten, Schuld muss gesühnt werden, immer. Kann nicht einfach so sich in Luft auflösen. Und dann musste der Hohepriester Aaron die Schuld des ganzen Volkes, die Hände auf einen Esel oder auf einen Ziegenbock legen und die Schuld des ganzen Volkes auf diesen Ziegenbock übertragen. Der Ziegenbock hatte übrigens, interessanten Namen. Und dieser Ziegenbock wurde dann in die Wüste gejagt. Und er ist nie wiedergekommen. Er ist irgendwo mit der Schuld, der war beladen mit der Schuld des ganzen Volkes, wurde außerhalb des Lagers getrieben und er ist da gestorben.
Ja.
Da hat jemand die Schuld, die konnte nicht aufgelöst werden, die musste weggetragen werden. Irgendjemand musste die Strafe kriegen, in diesem Fall der Sündenbock. Und Jesus war dieser Sündenbock, der die Sünden getragen hat, auf den unsere Schuld geladen wurde. Jesaja 53. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. 53, Vers 10. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Jesus ist für unsere Schuld gestorben.
Ja.
Für unsere Schuld. Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jesus war dieser, auf Jesus wurde das geladen. Unsere Schuld kann sich nicht in Luft auflösen. Sie fordert eine Bestrafung.
Ja.
Und Jesus war barmherzig. Jesus hat den Vater gezeigt. Jesus hat dieses barmherzige Herz des Vaters gezeigt, indem er sich zu diesem Schuldopfer, zu diesem Sündenbock hat machen lassen, indem er zur Sünde wurde. Und Jesus hätte die Legion rufen können und Jesus hätte Gerechtigkeit einfordern können. Er hätte das tun können, ja. Er sagt, ich kann die Legion rufen, ja. Er hätte vom Kreuz runtersteigen können. Aber das wäre nicht das Herz des Vaters gewesen.
Ja.
Das ist nicht das Herz des Vaters. Er hat sich strafen lassen und das gefiel Gott. Es gefällt Gott. Es hat Gott gefallen, dass Jesus, der unschuldig war, die Schuld auf sich nahm. Versteht ihr das? Das gefällt Gott. So, wenn Leute irgendwo sagen, wenn du Buße für deine Vorfahren tust, das ist irgend so ein alttestamentliches Zeug, das brauchst du gar nicht, das ist nicht nötig und bla bla bla, da gibt es alle möglichen Christen, die alle möglichen Theorien darüber haben, ja, und die das einfach so missachten, dass alle Männer Gottes in der Bibel sowas machen. Das gefällt Gott, wenn wir die Schuld der anderen auf uns nehmen und für sie eintreten und als Priester in das himmlische Heiligtum kommen, vor den Thron kommen, sagen, Gott, vergib uns, wir sind nicht besser. Das gefällt Gott.
Ja.
Und diese Lehre, dass das nicht nötig ist und dass man das nicht machen muss, die kommt von dem Verkläger der Brüder. Weil er möchte nicht, dass da jemand für Barmherzigkeit, er verlangt die Strafe. Und er möchte, dass Gott seine Kinder straft. Na, Gott möchte das nicht. Und Gott gefällt es, wenn jemand, ja, es gefiel Gott, dass Jesus das getan hat. Man könnte denken, oh Gott, du bist ja ein blutrünstiger Gott, wenn es dir gefällt, dass dein Sohn bestraft wird. Wir denken vielleicht, Gott hat am Kreuz mal so alle seine Wut, die er auf uns hat, an Jesus ausgelassen. Das stimmt nicht. Gott hat nicht alle seine Wut an Jesus ausgelassen. Gott will uns nicht strafen. Aber er hat einen Weg gefunden, wie er gerecht sein kann. Und wie er bei der Schuld nicht einfach so ein Auge zudrückt. Er hat jemanden gefunden, der sagt, ich nehme die Schuld auf mich. Damit dieser Verkläger der Brüder für immer seinen Platz im Himmel verliert. Dass dieser Satan, dieser teuflische Anwalt, für immer seinen Platz da verliert in diesem Rat der Götter, in dem Rat der Mächtigen. Und dass er dann nicht mehr die Brüder Tag und Nacht verklagen kann. Das hat Gott gefallen.
Ja.
Und das zeigt das Herz Gottes und das zeigt das Pfad, die wahre Natur, das innerste Wesen von Gott. Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und wisst ihr, die Folge davon war, Jesus hat einen Platz bekommen, eine Autorität verliehen. Und wenn ihr genau aufpasst, werdet ihr merken, wie viele Begriffe in der Bibel aus der Gerichtssprache sind. Jesus hat einen Platz, eine Autorität bekommen, die ihn über alle Namen setzt. So in diesem göttlichen Gericht ist eine andere Person, die hat mehr zu sagen als alle anderen, die da sind. Und diese Person, die wird immer für uns sprechen. Die wird immer für uns sprechen. Ja, Gott kann immer noch nicht einfach so ein Auge zudrücken bei Schuld, das wird er auch nicht machen. Aber es gibt einen Weg. Es gibt ganz klar einen Weg daraus. Wenn wir den Weg ignorieren, ja, dann werden wir wenn wir das Gericht und die Folgen der Schuld ernten, okay. Aber wenn wir uns nicht demütigen, wenn wir unsere Schuld und die Schuld unserer Väter nicht bekennen, dann werden wir leiden, ja. Gott wird seine Regeln für uns nicht ändern, ja. Aber es gibt ganz klar einen Weg daraus. So, wir können Gott nicht die Schuld geben. Es gibt einen Weg, Gott hat einen ganz kleinen Weg. Der Weg hat Gott viel gekostet. So, wenn wir sagen, kann Gott das nicht einfach so machen, ein Auge zudrücken, dann missachten wir Gott und wir missachten das Opfer, das Jesus gebracht hat. Okay. Ja, hier hören wir auf. Jesus, wir danken dir, dass du der hohe Priester bist, der unsere Schuld getragen hat und der die Schuld unserer Väter getragen hat und die Schuld unserer Vorväter. Und wir danken dir, dass du die Schuld von allen Menschen getragen hast, dass du das Lamm warst, auf den alle Schuld gelegt werden konnte. Wir danken dir, dass du das ertragen hast. Und danke, dass es einen Weg gibt. Und wir wollen die Schuld, unsere Schuld und die Schuld unserer Väter bekennen vor dir und unsere Herzen demütigen. Wir akzeptieren, dass du gerecht bist und dass du ein Richter bist. Vergib uns, wo wir über die Brüder gemurrt und uns beschwert haben und gegeneinander, wo wir diesen Platz des Anklägers eingenommen haben und dich an die Sünden unserer Brüder und Schwester erinnert haben und sie verklagt haben und gerichtet haben vor deinem Thron. Mach uns zu Menschen wie Daniel, wie Nehemia, wie Mose, wie Abraham, die kommen und sich in den Riss stellen für ihr Volk. Und erinnere uns daran, wenn wir hier rausgehen, dass wir die Wahl haben, zu richten oder um Barmherzigkeit zu bitten, zu richten oder um uns in den Riss zu stellen. Erinnere uns daran, Jesus. Und danke, Vater, dass dein Herz nicht so ist, dass du uns gerne strafst. Vergib uns, wo wir das gedacht haben. Vergib uns, wo wir die Wahrheit nicht sehen können. Reiß diese falschen Lügen weg, die der Teufel uns eingetrichtert hat, dass du irgendwie gerne strafst oder irgendwie ein sadistischer Gott bist, der Freude hat, Menschen umzubringen. Nein, nicht von Herzen strafst du die Menschenkinder. Nicht, weil du willst das nicht. Und es ist gut zu wissen, dass der allerhöchste Richter diesen Charakter hat. Es ist gut zu wissen, dass der allerhöchste Richter des Universums ein Wesen voller Barmherzigkeit ist und ein Wesen mit einem weichen Herz. Und dass der allerhöchste Richter sagt, ich habe Gefallen daran, dass der Witwe und dem Waisen gedacht wird und dass man sich um die Barmherzigen und um die Schwachen kümmert. Danke, dass du auf dem Thron sitzt und nicht irgendjemand anders. Danke, dass wir nicht auf dem Thron sitzen. Danke, dass du das Lamm bist, das geschlachtet ist. Amen.
Es gibt einen, der die Schuld dieser Welt getragen hat. Und das ist das Lamm Gottes. Und als der Schreiber der Offenbarung Johannes weint, weil er weiß, dass es keine Möglichkeit gibt, all diese Schuld zu begleichen, all das, dass keiner würdig ist, dieses Buch zu öffnen, das Buch des Lebens. Dann dreht er sich um und er sieht das Lamm, wie es geschlachtet ist. Und das Lamm allein ist würdig, dieses Buch zu öffnen und das Leben zu geben. Lasst uns dieses Lied singen. Siehst du das Lamm? Und das Lamm wirklich sehen, wie es für unsere Schuld stirbt und für die Schuld unserer Nächsten. Siehst du das Lamm in jener Nacht, sein Blut an Türen angebracht? Es rettet vor des Todes Hand, das Volk kann ziehen in neues Land. Es rettet vor des Todes Hand, das Volk kann ziehen in neues Land. Der Tod ist der letzte Feind, der beseitigt werden wird. Und er wird beseitigt, weil einer ihm die Macht genommen hat, und zwar das Lamm Gottes. Siehst du das Lamm dort am Altar? Das Volk ist schuld von einem Jahr. Sie liegt auf ihm, es kauft sie los. Das Opferlamm so makellos. Sie liegt auf ihm, es kauft sie los. Das Opferlamm so makellos. Siehst du das Lamm dort an dem Kreuz? Zahlt den höchsten Liebespreis. Es trägt die Last der ganzen Welt. Von Leid und Schmerzen ganz entstellt. Es trägt die Last der ganzen Welt. Von Leid und Schmerzen ganz entstellt. Siehst du das Lamm dort auf dem Thron? Der Vater gibt die Macht dem Sohn, den würdig ist allein nur er. Die Völker singen heilig er. Ich ist allein nur er. Die Völker singen heilig er. Singen heilig her, denn würdig ist allein nur er. Die Völker singen heilig her. Siehst du das Lamm seinem Arm? Der gute Hirte hält es wahr. Er ließ die 99 stehen. Es soll ihm keins verloren gehen. Er ließ die 99 steht, es soll in keins verloren gehen. Er ließ die 99 stehen, es soll in keins verloren gehen. Das ist die Schönheit der Heiligkeit. Barmherzige Vaterherz Gottes. Die Barmherzigkeit in Gestalt eines Mannes hier auf der Erde und eines ewigen Herrschers im Himmel. Die Barmherzigkeit Gottes. Er lässt die 99 stehen, um dieses eine zu retten. Herr, danke, dass du uns findest. Wo auch immer wir sind, Danke, dass das Kreuz da ist, dass dieser Berg Golgatha immer noch existiert, Herr. Danke, dass dein Blut immer noch fließt, Herr, und Schuld sühnt. Nicht nur unsere, sondern auch die Schuld unserer Väter, die Schuld der Generation. Danke für dein Blut, Herr, und wir kommen jetzt zu deinem Blut, Jesus. Wir kommen zu deinem Blut. Lasst uns nochmal singen. Siehst du das Lamm dort an dem Kreuz?
Ich glaube, eine große Schuld, der Gedanke kam mir gerade von unseren Vätern, ist, die haben, viele von uns haben die christliche Vorfahren, also, und eine Sache ist, die haben die Herrlichkeit Gottes für sich beansprucht. Gott hat sehr, sehr vieles gemacht. Gott hat sehr, sehr vieles in der Verfolgung gemacht, in Russland oder wo auch immer wir herkommen. Und die haben das für sich beansprucht, dass sie es waren, die es gemacht haben. Dass sie es waren, die das ertragen haben, aber es war Jesus in ihnen. Und die haben im Endeffekt die Herrlichkeit Gottes berührt. Und die haben sie für sich beansprucht. Die haben für sich beansprucht, die Menschen, die bekehrt worden sind, die beanspruchen immer noch für sich, wie wunderbar die Gemeinden sind und was Gott alles da drinnen tut, durch ihren Dienst, durch ihre Gaben, durch ihre Musik. Und sehr, sehr vieles von dem ist immer noch auch in uns. Und weil die ganze Welt und all das, die solchen großen Gemeinden oder dem Großen, was Gott durch Christen tut, zujubeln. Und anstatt, dass wir Gott die Ehre und die Herrlichkeit geben, beanspruchen wir das für uns. Und ich glaube, dass das wirklich eine Schuld ist, die da ist und von der wir auch befreit werden müssen, von der uns Gott reinigen muss, damit er das tun kann, was er vorhat, auch mit uns. Weil wenn wir das auch beanspruchen, dann wird das ganze Werk Gottes kaputt gehen. Ich weiß nicht, wie viele von den Gedanken in eure Köpfe kommen, wenn die Gegenwart Gottes kommt, wenn ihr etwas gesagt habt oder etwas gemacht habt und ihr merkt, da ist eine Frucht in euren Kindern oder in euren Familien oder in eurem Leben, in eurer Frau. Wie viele in uns, daran merkt ihr, dass ihr das für euch beansprucht, wie stark dann die Gedanken sich um mich drehen, wie stark ich denke, dass ich es war, durch den der Herr das gemacht hat. Und in dem Moment fassen wir die Herrlichkeit Gottes an. Und wir sagen, Gott, ich war's. Und das ist etwas, was Gott niemals, jemals tolerieren wird. Seine Braut und seine Herrlichkeit, seine Ehre gebühren alleine ihm. Und wenn Gott etwas hier tut in unserer Mitte, dann ist es nur wegen Jesus. Es ist nicht wegen uns. Es ist nicht, weil wir die richtige Lehre haben. Es ist nicht, weil wir den richtigen Lobpreis haben oder irgendetwas anderes. Es ist nur wegen Jesus Christus. Und er soll auch nur zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Ehre gebracht werden. Herr, und wir kommen zu dir, Jesus, und wir bringen dir unsere Schuld, Herr Jesus, wir bringen dir die Schuld unserer Vorfahren, Herr, und wir bitten dich um Vergebung für all das, wo wir all das für uns beansprucht haben, Herr Jesus, was du gemacht hast. Herr, wo wir all das Gute, was du uns gegeben hast, als unseres angenommen haben, Herr. Vergib uns das, Jesus. Herr Jesus, du bist es, der das Trachten gibt, Jesus. Du bist es, der das Wollen gibt, Jesus. Du bist es, der die Begabung gibt, Jesus. Du bist es, der unsere Vorfahren in den Verfolgungen, Herr Jesus, getragen hat, Herr Jesus. Du bist der sie trägt in der Musik und in all dem, was du für sie gibst, Jesus. Du bist der die Gnade gibt, dass die Gotteshäuser stehen, Herr. Du bist der die Gnade gibt, Herr, dass Kinder geboren werden, Herr Jesus. Du bist der Herr. Und vergib uns, Vater, dass wir das für uns beanspruchen. Und reinige unser Blut, Herr, und reinige uns von dieser Ungerechtigkeit, Herr, damit wir von ganzem Herzen Jesus, von ganzem Herzen dir alle Ehre und alle Herrlichkeit und allen Ruhm und alle Majestät anerkennen, geben wollen, Herr Jesus. Wir wollen das nicht, Jesus. Jesus, wir stellen uns dagegen und reinige uns, Jesus. Jesus, wir bringen unsere Schuld und die Schuld unserer Väter auf dich, auf der Sündenbock. Reinige uns, Jesus. Komm mit deinem Blut her und reinige uns von aller Ungerechtigkeit, Herr. Reinige uns, vergib uns das, Herr. Vergib unseren Vorfahren. Dir gebührt alle Ehre, Jesus, und alle Anbetung, Herr. Genau, wir wollen Abendmahl feiern. Und wollte jemand noch? Okay. Wir wollen das Abendmahl feiern und wir wollen das Fleisch Jesu, das Brot in uns aufnehmen und den Tod verkündigen. Wir wollen uns daran erinnern, wir wollen Gott dafür danken, für das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dass er sein Leib hat zerbrechen lassen. Und wir wollen aber auch das Blut Jesu trinken und von seinem ewigen Leben, von diesem Leben Gottes erfüllt werden. Damit in dem Wort Gottes steht geschrieben, wenn ihr nicht von mir esst, habt ihr kein Leben in euch, habt ihr kein ewiges Leben in euch. Und es geht nicht um morgen, um das ewige Leben, sondern um heute das ewige Leben. Und Jesus, danke für dein Leib, Jesus. Danke, Jesus, dass wir dein Leib sein dürfen, Herr. Danke, Jesus, dass wir ein Teil von dir sein dürfen, Jesus. Danke, dass du dich erbarmt hast und dass du uns herausgeholt hast aus unseren Löchern, Herr Jesus. Jesus, danke, dass es nicht unsere Gerechtigkeit ist, sondern deine große Barmherzigkeit, Herr. Herr, und wir rufen Barmherzigkeit aus, Herr, für unsere Familien, Herr. Wir rufen dich um Barmherzigkeit, Herr, für unsere Kinder, Jesus. Wir bitten dich, Herr Jesus, komm, Herr, und bitten dich um Barmherzigkeit, Herr. Bitte dich um Barmherzigkeit für unsere Ehemänner, Herr. Wir bitten dich um Barmherzigkeit für unsere Ehefrauen, Herr. Wir bitten dich um Barmherzigkeit für unsere Eltern, Herr. Herr, und wenn wir dich essen, wenn wir dich in uns aufnehmen, Herr Jesus, lass uns Gnade bei dir finden. Lass uns dein Leben bei dir finden, Herr. Danke für diese Barmherzigkeit, für die Demut, dass du Brot und Wein für uns geworden bist, Herr. Danke, Jesus. Jesus, und berühre unsere Herzen, Herr. Lass uns nicht wir bleiben, Herr. Genau. Jeder, der mag, der kann kommen und nehmen.
Vielleicht eine der schlimmsten Sünden, die wir je getan haben, ist, dass wir nicht Barmherzigkeit wollen, sondern dass wir Strafe wollten. Weil dadurch zeigen wir die Natur Satans in uns. Und wenn du Donnerstag nicht da warst oder wenn du noch nie darüber Buße getan hast, dann tu erst darüber Buße, wenn das bei dir ist oder bei deinen Vorfahren so war, bevor du zum Abendmahl kommst. Ja. Jesus, Vater, vergib uns und vergib unseren Vorfahren, dass wir die Natur Satans gezeigt haben, indem wir Strafe gefordert haben und nach Strafe verlangt haben. Vergib uns dafür. Und vergib uns, dass wir nicht Barmherzigkeit, dass wir in unserem Herzen nicht einen Wunsch und ein Sehnen nach Barmherzigkeit für den Bruder hatten, sondern wo wir uns sogar gefreut haben, wenn du den Bruder gezüchtigt oder gestraft hast. Vergib uns das. Vergib uns dieses ekelhafte Herz des Teufels, was in uns ist. Und gib uns ein neues Herz, ein Herz, was sich von Herzen Barmherzigkeit wünscht für den Bruder. Danke für dein Blut. Danke für dein Blut, Jesus. Danke, dass du unsere dreckigen Herzen jetzt reinwäscht. Amen.